heutigen Abschnitt eingehen, dass wir uns doch nochmal mit der Opferung Isaaks, beziehungsweise wie sie in der jüdischen Tradition heißt, die Bindung Isaaks befassen, weil es einfach ein so wichtiger Text ist, dass ich den nicht einfach ohne jeden Kommentar lassen wollte. Und ich habe von da einfach mal drei Versuche, Gottes Befehl an Abraham, seinen Sohn als Opfer darzubringen, zu verstehen, angeboten. Es gibt natürlich unendlich viel mehr. Es ist ein Thema, mit dem man weder jüdischer noch christlicherseits, glaube ich, zurande kommt. Das erste ist ein alter Text aus dem Midrash Genesis Rabbah, den wir ja schon mehrmals auch hatten. Und da geht es eigentlich um die Frage, der Text beginnt ja und Gott versuchte Abraham. Das heißt, in dieser ausdrücklichen Formulierung kommt das nie wieder an einer anderen Stelle in der hebräischen Bibel vor. Und da steht im Hintergrund des Midrash irgendwo die Frage zu sagen, wie kann das sein, dass ausgerechnet Abraham, dieser gerechte Mann, versucht wird? Und das erklärt jetzt der Midrash so. Erst zitiert den Vers, es geschah nach diesen Begebenheiten, da versuchte Gott Abraham. Rabbi Jonathan sagte, dieser Flachshändler schlägt nur auf guten Flachs. Auf schlechten schlägt er nicht, weil er, sobald er darauf schlägt, springt. Ebenso prüft Gott auch nicht die Frevler, weil sie nicht bestehen können, sondern er prüft nur die Frommen. Derselbe Rabbi bemerkte, wenn der Töpfer seinen Ofen prüfen will, das ist jetzt die Erklärung des Übersetzers, das heißt die Festigkeit des in demselben gebrannten Geschirrs, so klopft er nicht auf die lockeren Gefäße, weil sie, wenn das geschieht, sofort zerbrechen. Was prüft er denn? Ausgesuchte Gefäße, die, wenn er auch noch so sehr auf sie schlägt, nicht zerbrechen. Ebenso prüft Gott nicht die Frevler, sondern nur die Frommen. Rabbi Elazar sagte, gleich einem Hausherrn, welcher zwei Kühe hatte, eine kräftige und eine schwächliche, welcher legt er wohl das Joch auf? Doch wohl nur jener, das heißt der kräftigen. Ebenso prüft Gott nur die Frommen, das heißt solche, wie Abraham einer war. Also letztlich versucht der Midrash das Problem damit zu lösen, dass die Versuchung jemanden trifft, von dem man weiß, dass er sie bestehen wird. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Dann hier noch zwei moderne Ausleger. Jeschajahu Leibowitz hatten wir schon mal. Und der, für den ist gerade die Akedah einer der zentralen Glaubensakte, könnte man sagen. Und er sieht den auch in seinem Buch über fünf Bücher des Glaubens. Das erste von denen ist das Buch Genesis. Und da wählt er eben gerade die Akedah aus, um da die wichtigste Lehre über den Glauben zu ziehen. Was ist also die Bedeutung der Akedah? Uns das Wesen des Glaubens Abrahams, des großen Glaubenden, aufzuzeigen. In der Prüfung der Akedah offenbart sich Gott Abraham als der, der ihn nicht schützt. Nicht nur, dass er ihm keine Verheißungen und Aufgaben gibt, nicht ihm und nicht seinen Nachkommen, sondern er fordert von ihm, auf alles zu verzichten, um des Dienstes an Gott willen. Von Abraham wird nicht nur verlangt, auf seinen einzigen Sohn, den er liebte, zu verzichten, sondern auch auf alle Verheißungen und Aufgaben, die an Isaak und seine Nachkommen geknüpft sind. Alles ist annulliert. Göttliche Verheißungen werden annulliert. Gott steht nicht zu seinem Wort. Was bleibt? Es bleibt, Gott zu dienen. Ein Dienst, der keinen Lohn und keine Strafe bringt. Von Abraham wird verlangt zu entscheiden, ob er diesen Dienst auf sich nimmt, dessen Sinn und Begründung nur die Liebe zu Gott ist, die keine Grenze kennt. Vor einiger Zeit hörte ich von jemandem, der eine der bedeutenden Persönlichkeiten in unserem gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist, ein Intellektueller höchsten Ranges und verbunden mit der Welt des Judentums, dass er aufgrund von Auschwitz seinen Glauben an Gott verloren habe. Meine Reaktion war, das bedeutet, dass sie nie an Gott geglaubt haben, sondern an die Hilfe Gottes. Und dieser Glaube wurde wirklich enttäuscht. Gott hat nicht geholfen. Aber wer an Gott glaubt, verknüpft dies nicht mit dem Begriff Gottes Hilfe. Was jetzt spannend ist, dass es eine ganz andere Interpretation von einem der Söhne von Jeschajahu Leibowitz gibt, von Elia Leibowitz, wie sein Vater Physiker, der aber irgendwann mal die orthodoxe Welt verlassen hat und nach seiner Pensionierung jetzt ein Buch veröffentlicht hat, wo er sagt, dass man im Grunde genommen die hebräische Bibel als Atheist lesen kann und dass es durchaus Texte gibt, die seiner Meinung nach danach schreien, zu sagen, Gott hat sich, vielleicht gibt es ihn, aber er hat sich zumindest zurückgezogen, sozusagen. Und er hatte auch ein langes Kapitel über die Akedah. Und da schreibt er zunächst mal, nicht wenige jüdische Exegeten finden ebenfalls die Geschichte, wie sie durch das religiös-traditionelle Prisma gelesen wird, schwer verdaulich. Sie bemühen sich angestrengt um die Frage, was das Wesen der Probe ist, auf die Gott Abraham stellt. Und was ihre Folge ist. Das heißt, was es ist, das den Engel feststellen lässt, jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist. Wir werden hier versuchen zu zeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Geschichte der Akedah zu verstehen und sich mit ihr zu identifizieren, ohne in Widerspruch zu ethischen Grundsätzen gelangen. Das wäre zum Beispiel für seinen Vater etwas völlig Irrelevantes. Jeschajahu Leibowitz geht nicht nur notwendigerweise davon aus, dass Gott nach menschlichem Verständnis ethisch handelt. Das ist für ihn sozusagen jenseits dessen, worum es beim Dienst an Gott geht. Und das Folgende habe ich jetzt nicht wörtlich übersetzt, sondern weil das relativ lang ist, zusammengefasst. Und zwar ist das der kritische Vers 12 im Kapitel 22, der normalerweise übersetzt wird. Jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht weigertest. Und diese ganze Frage ist, was bedeutet dieses mir nicht weigertest? Und Elia Leibowitz hat nachgesehen in der Bibel, wo dieses Wort nochmal mit der, dieses Verb nochmal mit derselben Konstruktion vorkommt. Und da kommt es in den relativ wenigen Stellen, wo es noch vorkommt, hat es eine andere Bedeutung. Wir haben zum Beispiel in Genesis 20, das ist, wo Avimelech, Gott Avimelech daran hindert, mit Sarah Verkehr zu haben. Da sagt Gott eben, ich habe dich zurückgehalten, mir zu sündigen. Und bei Josef, der nicht mit der Frau Potiphas schlafen will, heißt es dann, und hat sich von mir nichts vorbehalten, als dich, die du sein Weib bist. Und ähnlich in 1 Samuel 25, gelobt sei der Herr, der seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Und dann haben wir nochmal in 2 Könige 5, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat. Wenn man sich einen, und das sind eben grammatisch gesehen, ist das Verb genauso konstruiert, wie es hier in unserem Vers ist. Und in allen Fällen geht es darum, dass jemand einen anderen an etwas hindert. Sei es zu sündigen, etwas Böses zu tun oder daran hindern, seinen Besitz herzugeben. Und wenn man diese Bedeutung sieht, könnte man den Vers übersetzen. Jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht gehindert hast, mir nahe zu sein. Und das interpretiert Elia Leibowitz dann so, mir nahe zu sein, das heißt, am Leben zu bleiben und mir zu dienen. Und in dieser Interpretation würde dann die Gottesfurcht Abrahams gerade darin bestehen, dass er ablässt von seinem Vorhaben, Isaak zu opfern. Der zweite Strang der Argumentation geht über die unterschiedlichen Gottesbegriffe, die in dem Text auftauchen. Am Anfang heißt es, ist eben derjenige, der mit Abraham spricht, ist Elohim, das hebräische Wort für Gott. Und Elia Leibowitz definiert das hier als ein rein metaphysisches Wesen, während der Engel des Herrn, eben das ist das Tetragramm, der Abraham hindert an dem Opfer, von ihm als ein Wesen verstanden wird, also, das auch Verbindung zur menschlichen Realität hat. Das Letztere, also der Engel des Herrn, ist eine Stimme aus dem Himmel. Das wird eindeutig gesagt, der Engel ruft vom Himmel her. Während bei dem Elohim nicht gesagt wird, wo er herkommt. Und er scheint daher im Vergleich zur Himmelsstimme eher als eine innere Stimme. Dann auch sprachlich, beim ersten Befehl heißt es, er sagte, beim zweiten ist es ein Ruf. Und auch hier könnte man sagen, es ist ein Gegensatz zwischen einer inneren Stimme und einer, die von außen kommt. Und jetzt kommt die Interpretation von Ilja Lebovich. Das erste ist die Haltung eines ekstatischen Gläubigen, der sich beweisen will, dass es etwas Höheres als ihn gibt, dem er sich hingibt. In diesem Sinne ist, und Gott versuchte Abraham, die innere Stimme Abrahams selbst. Und jetzt nochmal Originaltext von Ilja Lebovich. Abraham will sich beweisen, dass es etwas Erhabeneres als ihn selbst gibt. Es gibt ein transzendentes kosmisches Wesen, dem gegenüber ich Staub und Asche bin, vor dessen Existenz ich zu nichts werde. Der Beweis dafür, ich schlachte ihm meinen Sohn, den ich liebe. In der objektiven Welt gibt es keinen unumstößlichen Beweis für die Existenz Gottes. Die einzigen Erscheinungen, die ein transzendentes Wesen bezeugen, sind alle von Menschenhand geschaffen. Der Beweis, dass Gott existiert, ist, dass ich meine grundlegendsten Gefühle ignorieren kann. Die positive Gottesfurcht, die der Engel preist, jetzt weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, ist die Antithese des egoistischen Glaubens an Gott, in der nur ich und mein Gott gelten. Die ekstatische Gottesliebe erkennt nur das Recht des Gläubigen selbst an, den Strahl der Gottesgegenwart zu genießen, das transzendente Wesen zu erleben. In ihren radikalsten Formen lässt sie für keinen anderen Menschen auf der Welt Platz. Selbst der geliebte Sohn verliert sein Recht, vor Gott zu stehen, zugunsten der ekstatischen Erfahrung des Vaters. Erst als Abraham seine persönliche Ekstase überwindet und begreift, dass er kein Recht hat, einen anderen Menschen, sicher nicht seinen Sohn, an derselben Erfahrung zu hindern, erst da wird er gottesfürchtig. Ja, das sind natürlich jetzt alles sehr dichte Texte und wir haben auch noch andere Texte vor uns, aber vielleicht sind doch die einen oder anderen Nachfragen oder Kommentare dazu da. Mal eben geendet mit der Akedah. Und angeschlossen war ja noch die Notiz über die Kinder, die inzwischen Abrahams Bruder Nachor geboren wurden und die Tochter, die dem Betuel geboren ist, also sozusagen die Großnichte Abrahams Rebekka, die ja jetzt in unserem Abschnitt wichtig werden wird. Aber zunächst beginnt unser Abschnitt damit, dass Sarah in Hebron Kiryat Arba stirbt. Abraham kommt, um sie zu beweinen und dann mit den Hethitern, die in Hebron ansässig sind, verhandelt, um eine Grabstätte für seine Frau zu kaufen. Und eigentlich sind die Hethiter sehr freundlich und sagen ihm, wir geben dir alle umsonst eine Höhle, aber Abraham besteht darauf, sie zu kaufen. Das ist die Höhle von Machpelah in Hebron, die es bis heute als ein Heiligtum gibt mit einem herodianischen Bauwerk. Darüber, was da wirklich an Gräbern drunter ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber der Ort hat jedenfalls einen ganz konkreten Platz gefunden und dort begräbt Abraham Sarah. Schickt er seinen Knecht, um eigentlich sagen, seinen Hausverwalter, das ist nicht ein Knecht, sondern los, um eine Frau für seinen Sohn Isaak zu suchen und er schickt ihn zu seiner Familie nach Mesopotamien und sagt eindeutig, ich will nicht, dass mein Sohn eine Kanaaniterin heiratet, sondern jemanden aus meiner Heimat. Und der Knecht wendet ein, aber was passiert, wenn die Frau nicht mit mir gehen will? Und da sagt Abraham, Gott wird schon dafür sorgen. Er hat mich da herausgeholt und er wird schon dafür sorgen, dass die Frau mitgeht. Falls das Wiedererwarten nicht geschehen sollte, bist du deines Schwures frei und auf keinen Fall darfst du meinen Sohn nach Mesopotamien zurückbringen. Das ist also der Auftrag, den der Knecht bekommt. Als er dann ankommt, geht er an den Brunnen, der ja in alter Zeit also ziemlich der einzige öffentliche Ort war, wo man eine Frau treffen konnte, weil es eben die Arbeit der Frauen war, das Wasser für den Haushalt zu holen. und macht eigentlich einen Handel mit Gott und sagt, die Frau, die, wenn ich sie bitte, mir Wasser zu geben und die Kamele zu tränken, die ist die geeignete Frau für Isaak. Also schon auch eine Probe, die zeigen wird, ob es eine gastfreundliche, hilfsbereite Frau ist. Und er hat gerade
Tamar, jetzt bist du gerade eingefroren. Wir können dich nicht hören.
Und Rebecca tut.
Tamar, wir haben dich gerade nicht verstanden. Könntest du noch mal den Satz wiederholen? Du warst kurz eingefroren.
Ja, also der Knecht macht mit Gott einen Handel, dass die Frau, die ihm und den Kamelen zu trinken geben wird, die passende Frau für Isaak sein wird. Man kann annehmen, weil sie sich damit als gastfreundlich, als hilfsbereit erweist. Und nachdem er gerade diese Bedingungen ausgesprochen hat, erscheint Rebekka, die Großnichte Abrahams. Das weiß der Knecht aber noch nicht, wen er da vor sich hat. Und sie besteht diese Probe mit Glanz, könnte man sagen. Es wird auch immer wieder beschrieben, dass sie sich beeilt und wirklich alles tut, dass alle genug zu trinken haben. Und voller Begeisterung gibt der Knecht ihr den Schmuck, den er als Geschenke für die Braut mitgenommen hat, und fragt sie erst dann, wer sie denn eigentlich ist, und erfährt erst dann, dass es ja auch wirklich eine Verwandte Abrahams handelt. Und sie sagt auch sofort, wir haben genug Futter und Stroh im Haus und du kannst bei uns übernachten. Und Rebekkas Bruder, und Rebekka rennt dann erstmal nach Hause, um eben vorzubereiten auf den Gast, und ihr Bruder Laban geht zu dem Knecht und lädt ihn ein. Und als sie dann beim Abendessen sitzen, sagt der Knecht, lass mich erst meine Bitte vorbringen, und stellt sich also vor, sagt, dass er der Knecht Abrahams ist, und wie gut es Abraham geht und dass er in alter Zeit noch einen Sohn bekommen hat und für den jetzt eine Frau sucht, und erzählt auch von der Prüfung am Brunnen, dreht er allerdings um im Vergleich zu der Geschichte, dass er den Schmuck Rebekka erst gibt, nachdem sie sich vorgestellt hat. Und auch die ganze Wiedergabe zeigt eigentlich, dass der Knecht sagen will, Abraham hat mich nicht nur in seine Heimat, sondern konkret zu seiner Familie geschickt. Das will er denen schon klar machen, dass er eigentlich von vornherein Rebekka haben wollte und nicht irgendeine Frau aus der Stadt. Und Rebekkas Vater Betuel und der Bruder Laban sagen dann auch, das kommt von Gott, und natürlich kann Rebekka mit ihr ziehen. Sie wollen ihr dann mal noch aufhalten und sagen, dass das Mädchen noch eine Weile sich vorbereiten. Ist nicht ganz klar, was das genau für ein Zeitraum ist. Das hebräische Wort kann man unterschiedlich interpretieren, vielleicht Wochen, Monate, ein Jahr. Und er sagt, nein, mein Auftrag ist erfüllt, ich will sofort abreisen. Und da holen sie dann Rebekka, um sie zu fragen und wirklich so, willst du mit diesem Mann gehen? Und sie sagt sofort ja. Und so brechen sie auf am nächsten Tag, und am Ende der Reise, als sie sich Beersheba, wird es wohl sein, nähern, kommt Isaak vom Feld, und als Rebekka ihn sieht, fragt sie den Knecht, wer das ist, und als sie erfährt, dass das ihr Bräutigam ist, fällt sie vom Pferd und verschleiert sich. Das wird auch unterschiedlich interpretiert, ob das eine Anstandsregelung ist oder ob sie vielleicht auch irgendwo erschreckt vor diesem unbekannten Mann. Und Isaak, als er erfährt, dass das seine Braut ist, bringt sie in das Zelt seiner verstorbenen Mutter Sarah. Das heißt dann auch sofort, und er liebte sie. Dann wird noch berichtet, dass Abraham nochmal eine Frau heiratet, Keturah, und mit ihr nochmal Söhne hat. Und es werden dann auch noch Söhne von weiteren Nebenfrauen erwähnt, von denen es aber heißt, dass Abraham sie alle mit Geschenken fortschickte, damit klar wird, dass sein eigentlicher Hauptbesitz nur an Isaak geht. Dann stirbt Abraham, wird neben Sarah in der Höhle von Machpelah begraben. Und dann kommt als Abschluss unseres Wochenabschnitts noch die Nachkommen Ismaels, des Sohnes Hagars, die 12 Söhne, die 12 Fürsten, die von ihm geboren werden. Und damit verabschieden wir uns im Grunde genommen in diesem Abschnitt von Abraham, Sarah und Ismael, die wir in den weiteren Erzählungen nicht mehr antreffen werden, sondern es wird dann mit Isaak und seinen Nachkommen weitergehen. Ja, was ich jetzt zunächst nochmal zeigen wollte, war wirklich die Verbindung zwischen der Akedah und dem, was danach passiert. Also was geschah eigentlich, was ist mit dieser Familie passiert nach diesem einschneidenden Ereignis? Und da ist eben die eine Frage, die ich gerade schon erwähnt hatte, warum wird in Genesis 22, 19 nur von Abraham, aber nicht von Isaak gesagt, dass er zu den Knechten zurückkehrte? Und warum heißt es dort, dass Abraham sich in Beersheba niederließ, aber nach Genesis 23, 2 am Anfang unseres Abschnitts jetzt stirbt Sarah in Hebron? Also haben die beiden nicht mehr zusammengelebt seitdem. Und die andere Frage auch, warum wird der Tod Sarahs nach der Akedah erzählt? Das sind also alles Fragen, die die jüdische Auslegung immer schon beschäftigt haben. Zu der Frage, warum nur von Abraham gesagt wird, dass er zurückkehrte, schreibt der Midrasch. Und Abraham kehrte zu seinen Knechten zurück. Wo war denn Yitzhak? Rabbi Berechia sagte im Namen der dortigen, das heißt der babylonischen Rabbinen, Abraham hatte ihn zu Schem geschickt, um von ihm Unterricht in der Tora zu empfangen. Schem ist ja einer der Vorfahren Abrahams. Und wenn man aus Genesis 11 seine Lebensjahre sieht, kann man sogar errechnen, dass er tatsächlich noch am Leben war zu dieser Zeit. Gleich einer Frau, welche durch die Spindel reich geworden war. Da dachte sie, weil ich durch die Spindel reich geworden bin, so soll sie mir nie aus meiner Hand weichen. Ebenso sprach auch Abraham, all das Gute, was mir widerfahren, geschah nur, weil ich mich mit der Tora und mit der Erfüllung der religiösen Pflichten beschäftigte. Deshalb will ich auch, dass sie niemals von meinen Nachkommen vernachlässigt werde. Nach Rabbi Chanina schickte Abraham seinen Sohn in der Nacht fort, um nicht von einem bösen Auge geschädigt zu werden. Denn nachdem Hanania, Mishael und Azaria aus dem Glutofen gestiegen waren, werden ihre Namen nicht mehr genannt. Nach Rabbi Eliezer sind sie durch den Speichel gestorben. Rashi erklärt dazu, die Völker spielen vor ihnen aus und sprachen, ihr wusstet, dass euer Gott ein lebendiger Gott ist und imstande ist, euch Wunder zu tun, und dennoch dientet ihr Götzen. Nach Rabbi Yossi sind sie durch den bösen Blick gestorben. Rabbi Joshua ben Levi sagte, sie wechselten ihren Ort und gingen zu Joshua ben Jehozadak, um von ihm weiter in der Tora belehrt zu werden. Nach Rabbi Chanina stiegen die drei Männer deshalb in den Glutofen, damit durch sie ein Wunder geschehe und Gottes Allmacht anerkannt wird. Also der Midrasch nimmt es ernst, dass Isaak wirklich nicht mit Abraham zurückgekehrt ist, und schickt ihn Torah studieren. Da sieht man dann natürlich, wie völlig anachronistisch die Rabbinen sich schon die Erzväter als Torah-Studierende und nach der Torah-Lebende vorstellen. Und das bringt sich vielleicht auch näher für den durchschnittlichen Gläubigen zu sagen, schon Abraham und Isaak haben die Torah gehalten und sie gelernt. Und man kann natürlich sagen, dass Abraham bisher schon nach dem Willen Gottes gelebt hat, aber von der Tora im engeren Sinne zu sprechen, ist natürlich etwas, was eben wirklich noch nicht in die Zeit Abrahams gehört. Aber das ist eine sehr beliebte Technik, die es viel in der rabbinischen Literatur gibt. Aber andererseits gibt es auch durchaus den Gedanken, dass nachdem Isaak jetzt knapp gerettet worden ist, man aufpassen muss, dass nicht doch noch was passiert. Eben der böse Blick, das böse Auge. Und das ist der Vergleich mit der Geschichte aus dem Buch Daniel, wo ja die drei Judäer, Hanania, Mishael und Azaria, die nicht bereit sind, ihrem Gott zu entsagen, in den Ofen geschmissen werden und eigentlich dort verbrennen müssten, aber eben auch auf wunderbare Weise gerettet werden. Aber es heißt dann eben auch, nach Ende dieses Kapitels in Daniel 3 werden sie nicht wieder erwähnt. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie das Ganze doch nicht überlebt haben? Und da kommt eben der Gedanke mit dem bösen Blick oder diese merkwürdige Geschichte mit dem Speichel, wo kein Mensch wirklich weiß, was damit gemeint ist. Oder eben auch hier wieder der Gedanke, sie sind Torah lernen gegangen. Demgegenüber sagte Ibn Ezra, dass man das überhaupt ganz anders lesen muss. Und Abraham kehrte zurück. Und Isaak wird nicht erwähnt, denn er befand sich unter seiner, das heißt Abrahams Autorität. Sozusagen, natürlich kehrte er auch mit Abraham zurück, aber weil er nicht selbstständig war, musste man ihn nicht extra erwähnen. Und wer sagt, dass er ihn schlachtete und verließ und danach auferweckte, sagt das Gegenteil von dem, was geschrieben steht. Das ist also die härteste Kritik, die man an einem Ausleger üben kann, zu sagen, dass er das Gegenteil von dem sagt, was geschrieben steht. Möglicherweise bezieht sich eben Ezra hier auf Texte, die in manche Midrashim kommen, wo es wirklich heißt, Isaak ist getötet worden, aber dann wieder zum Leben erweckt worden. Ich habe hier in der Fußnote einen Text dafür aus dem Pirkei der Rabbi Eliezer, einem ziemlich späten Midrash. Rabbi Yehuda sagt, als das Schwert an seinen Hals kam, entschwand die Seele Isaaks und fuhr aus ihm aus. Als er seine, also Gottes Stimme, zwischen den Cherubinen hörte, die sagte, strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben, kehrte seine Seele in den Körper zurück. Er, Abraham, band ihn los und er stellte sich auf seine Füße. Und so erkannte Isaak die Auferstehung aus der Tora. Das scheinen schon auch christlich beeinflusste Midrashim zu sein, die im Grunde genommen Isaak genau wie Jesus als einen von den Toten Auferstandenen auch darstellen wollen. Dann haben wir noch eine interessante Interpretation von Chiskuni. Wohin ging Isaak? Er wurde 3 Jahre lang im Garten Eden verborgen. Eine andere Auslegung, und da nimmt er eigentlich den Midrasch, er ging in das Haus Ebers, das war der Sohn Shems, also um Torah zu lernen. Dieses im Garten Eden verborgen, ob man das jetzt so als einen symbolischen Tod verstehen soll, ob man sagen muss, nach dem Ereignis konnte er einfach nicht sofort in normales Leben zurückkehren. Chiskuni greift das nachher nochmal auf bei der Begegnung von Isaak mit Rebekka, wo er im Grunde genommen sagt, und Rebekka erschreckte sich, weil Isaak jetzt gerade erst aus dem Garten Eden kam. Und also von daher wohl ein Mann war, der nicht mehr wie ein irdischer Mensch hundertprozentig aussah, sondern irgendwie auch eine andere Ausstrahlung hatte. Aber abgesehen von Ibn Ezra, der eben einfach sagt, man darf das nicht wörtlich nehmen, sondern Isaak ist natürlich zusammen mit Abraham zurückgegangen, ist hier schon so eine ziemlich starke Linie, die sagt, dass sich Abraham und Isaak getrennt haben. Das Torah-Studium wäre natürlich was Positives, aber vielleicht gerade diese Entrückung in den Garten Eden kann vielleicht schon eine natürlich modern formulierte Interpretation unterstützen, die sagt, die beiden konnten nicht mehr miteinander leben. Nachdem Isaak gesehen hatte, wie sein Vater ihm das Messer an die Kehle setzt, war es nicht mehr möglich, im selben Haus noch miteinander zu leben. Also das sind durchaus Möglichkeiten, wie man auch diesen Text verstehen kann. Vielleicht bevor ich noch Gelegenheit zur Rückfragen gebe, bringe ich noch die, wie das Ganze mit Sarah weitergeht, eben am Anfang unseres Abschnitts jetzt. Und es kam Abraham, Sarah zu betrauern. Also er kam. Der Midrasch fragt, woher? Nach Rabbi Levi vom Begräbnis Terachs, also seines Vaters, den er dann in Mesopotamien begraben hätte. Dasselbe war aber doch, wie Rabbi Yossi einhielt, um 2 Jahre früher als das Begräbnis Sarahs. Deshalb kam er vielmehr vom Berge Moria, also von dem Ort, wo die Akedah stattgefunden hat. Sarah war nämlich aus Gram gestorben, weshalb auch die beiden Erzählungen, Yitzhaks Opferung und Sarahs Tod, nebeneinander stehen. Und das geht nochmal weiter, dann im Vers 3, wo es heißt, und Abraham erhob sich von der Seite seines Toten. Interessanterweise steht da die männliche Form, seines Toten und nicht seiner Toten. Daraus lässt sich schließen, dass er den Todesengel gerüstet vor sich sah. Und worin bestand sein Angriff? Er machte ihm den Vorwurf und sprach, durch deine Schuld ist Sarah gestorben. Hättest du nicht deinen Sohn gebunden, so wäre sie nicht gestorben. Und dann macht der Midrasch sozusagen einen Rückzieher. Das sagte er aber nur, damit Abraham seine Übereilung bereue, sozusagen, dass er zu schnell von der Totenklage aufgestanden ist. Deshalb heißt es, er stand gerüstet auf. Und das geht jetzt weiter nach Rabbi Yochanan, liegt der Grund in einer Mishnah, wo es heißt, solange die Leiche nicht begraben ist, ist der Leidtragende vom Lesen des Schmas, vom Gebete, den Tfilin und allen übrigen religiösen Pflichten der Tora befreit. Ein Grundsatz, der bis heute gilt, eben man, alle positiven Gebote werden im Grunde genommen aufgehoben, bis man einen nahen Verwandten, der gestorben ist, begraben hat. Und in diesem Abraham stand auf, wird ja irgendwo unterstellt, dass er im Grunde genommen die Trauer und den Dienst Sarahs, die ja noch nicht begraben ist, da muss er ja erst die Höhle verkaufen, dass er das nicht ausführlich genug sozusagen getan hat. Der Midrash Tanchuma, der ein paar Jahrhunderte später ist als der Midrash Genesis Rabbah, geht ähnlich auf die Verbindung zwischen der Akedah und dem Tod Sarahs ein. Er schreibt nämlich, zu jener Stunde ging Satan zu Sarah und erschien ihr in der Gestalt, die der Isaaks ähnlich war. Als sie ihn sah, sprach sie zu ihm, mein Sohn, was hat dir dein Vater angetan? Sprach er zu ihr, mein Vater hat mich genommen, mich Berge hinaufgeführt und in Ebenen heruntergeleitet und mich dann auf den Gipfel des Berges gebracht, dort einen Altar gebaut, die Vorbereitungen getroffen und die Hölzer angeordnet. Dann hat er mich auf den Altar gebunden und das Messer ergriffen, mich zu schlachten. Und hätte der Heilige, gepriesen sei er, nicht gesagt, strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben, so wäre ich jetzt geschlachtet. Er hatte noch nicht zu Ende geredet, da verließ sie ihre Seele. Wie es heißt, und es kam Abraham, um Sarah zu betrauern und sie zu beweinen. Woher kam er? Vom Berg Moria. Rashi greift das ein bisschen anders auf. Er schreibt nämlich schon, und Abraham kam aus Beersheba, weil eben am Ende von Genesis 22 gesagt wird, dass er sich dort niederlässt. Aber setzt dann schon wieder mit die Midrashim weiter, um Sarah zu beklagen und sie zu beweinen. Und der Tod Sarahs wurde an die Bindung Isaaks angeschlossen, weil ihre Seele sie verließ und sie starb aufgrund der Nachricht von der Bindung, dass ihr Sohn für die Schlachtung vorgesehen war und ihr nur knapp erging. Ibn Ezra versucht wieder, wie wir es auch gerade vorher hatten, zu Genesis 23,2, das Problem ein bisschen unter den Tisch zu kehren, wo er einfach sagt, als Sarah starb, war Abraham an einem anderen Ort. Daher heißt es, und Abraham kam, ohne sich da groß drauf einzulassen. Ramban macht das ein bisschen komplizierter wieder. Er greift zunächst Rashi auf, der sagt, aus Beersheba, und versucht das Problem jetzt damit zu lösen, dass er sagt, aber das sagt nicht, dass er dort wohnte, wie geschrieben steht, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Denn wie kann dann Sarah in Hebron sein? Sozusagen für ihn ist es unvorstellbar, dass die beiden getrennt leben. Sondern die Absicht ist zu sagen, dass er an diesem Tag dorthin ging für seine Angelegenheiten und vom Tod Sarahs hörte und von dort kam, um sie zu beklagen und beweinen. Und dann hat er auch eine andere Lösung. Und meiner Meinung nach hatte Sarah dort ein Zelt, in dem sie wohnte. Und ihre Mägde waren vor ihr, also gemeint ist wohl, hatten auch ein Zelt. Wie auch geschrieben steht nachher bei den Frauen Jakobs, im Zelt Jakobs, im Zelt Leas und im Zelt der beiden Mägde. Und Sarah starb in dem Zelt, das ihr gehörte. Und Abraham betrat das Zelt mit seinem Freund Achuzat, um sie zu beklagen. Also das Kommen wäre dann das Kommen in das Zelt Sarahs. Oder der Ausdruck kam, bedeutet, dass Abraham sich zur Totenklage anschickte und mit ihr begann. Und dann haben wir noch eine andere Verbindung, die Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, ein italienischer Ausleger, der in Rom und Bologna lebte, bringt. Er bezieht es nämlich zurück auf das allerletzte, was im vorigen Wochenabschnitt berichtet wurde, nämlich die Geburt Rebekkas. Und Sarah starb, nachdem Rebekka geboren wurde, die würdig war, den Platz Sarahs einzunehmen. Und als dies, die Geburt, Abraham bekannt wurde, starb Sarah. Wie die Weisen sagen, ein Gerechter verlässt die Welt nicht, bevor nicht ein Gerechter wie er geboren wurde. Wie es heißt bei Kohelet, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und das passt eigentlich dann auch zum Ende des Abschnitts, wenn Isaak Rebekka in das Zelt Sarahs führt, das führt der Midrasch aus. Jitzrak führte sie in das Zelt der Sarah, seiner Mutter. Solange Sarah lebte, schwebte eine Wolke über dem Eingang ihres Zeltes. Mit ihrem Tode, die Wolke ist immer das Zeichen für die Gottesgegenwart. Mit ihrem Tode aber war dieselbe gewichen. Bei der Ankunft der Rebekka jedoch kehrte sie wieder zurück. Solange Sarah lebte, waren die Türen nach allen Seiten geöffnet, um Gäste zu empfangen. Mit ihrem Tode aber schlossen sich dieselben. Bei der Ankunft der Rebekka jedoch taten sie sich wieder auf. Solange Sarah lebte, war der Segen im Teig sichtbar. Mit ihrem Tod aber verschwand er. Bei der Ankunft der Rebekka jedoch stellte er sich wieder ein. Solange Sarah lebte, brannte das Licht von einer Schabbatnacht bis zur anderen. Mit ihrem Tod aber erlosch es. Bei der Ankunft der Rebekka jedoch entzündete es sich wieder. Als nun Jitzrak sah, dass Rebekkas Tun dem Tun seiner Mutter gleich war, nämlich dass sie die Gabe vom Teig in Sittenreinheit absonderte, führte er sie in das Zelt seiner Mutter. Also hier wird auch nochmal ganz ausführlich geschildert, wie Rebekka in jeder Hinsicht wirklich den Platz Sarahs einnimmt. Ja, also hier haben wir einiges dazu, wie wir sehen, wie die Ausleger damit fertig werden, dass eben einerseits Isaak und Abraham wohl nicht zusammenbleiben, dass Sarah unmittelbar nach der Akedah stirbt und dass Abraham offensichtlich nicht an dem Ort ist, wo Sarah gestorben ist, wo man eben auch vielleicht sagen könnte, vielleicht konnten auch die nicht mehr zusammenleben, nachdem was geschehen war. Und wir sehen da eine Fülle von möglichen Auslegungen, die man natürlich noch weiter auch ausdehnen kann. Das ist ja gerade das Spannende an den Texten, dass es keine eindeutige Antwort darauf gibt. Ja, sind da Nachfragen, Anmerkungen zu?
Frau Benoit.
Wahl der Braut für Isaak. Die Frage, die mich da beschäftigt, ist, warum Abraham keine kanaanitische Schwiegertochter will. Das ist ja auch etwas, was ihm nicht Gott befohlen hat. Das, oder zumindest wird nirgendwo gesagt, dass Gott ihm das befohlen hat, sondern es ist etwas, was er aus eigener Initiative sagt. Und diese Frage wird uns auch noch in folgenden Wochenabschnitten befassen. Ist also im Grunde und es letztlich steht da die grundsätzliche Frage, die für viele Juden bis heute aktuell ist, eben die Frage von Mischehen. Das ist durchaus etwas, was heute in Israel stark diskutiert wird, beziehungsweise von vielen orthodoxen Kreisen ganz stark abgelehnt wird. Und man auch oft mit dem Argument, dass es ja nicht zu zwischen religiösen Begegnungen kommen soll, auch interreligiöse Aktivitäten ablehnt. Aber sozusagen, die könnten ja zur Mischehe führen. Also solche Argumentationen sind hier gar nicht mal so selten. Und von daher habe ich mal nachgeschaut, wie unterschiedliche Ausleger versuchen, damit umzugehen. Und es gibt durchaus sehr unterschiedliche Antworten. Wir haben Radak, Rabbi David Kimchi. Der sagt, denn die Nachkommen Kanaans sind verflucht und meine Nachkommen sind gesegnet. Und die gesegneten Nachkommen sollen sich nicht mit den Verfluchten vermischen. Da greift er natürlich auf den ganz merkwürdigen, schwer zu verstehenden Text in Genesis 9 zurück, wo Noach nach der Sintflut den ersten Weinberg gepflanzt hat und sich betrunken hat und offensichtlich dann entblößt im Zelt liegt. Und dann heißt es eben, sein Sohn Cham sah es, wie er nackt dalag, sagte seinen beiden Brüdern Bescheid, Shem und Japhet. Und die beiden anderen Brüder gehen in das Zelt hinein, um die Blöße des Vaters zuzudecken, und zwar so, dass sie rückwärts gehen, also selber die Blöße nicht sehen. Und damit ist Cham der Einzige, der sie gesehen hat. Und als Noach dann von seinem Rausch erwacht, verflucht er interessanterweise nicht Cham, den Sohn selbst, sondern Kanaan, der einer seiner Nachkommen ist. Und eine wirklich befriedigende Erklärung, wie es dazu kommt, sozusagen, gibt es nicht. Man könnte natürlich sagen, angesichts all der negativen Dinge, die später in der Bibel über die Kanaaniter gesagt werden, versucht man das sozusagen vielleicht in einem frühen Text zu verankern. Aber andererseits, in all dem, was später über die Kanaaniter gesagt wird, wird dieser Fluch nie wieder erwähnt. Also von daher ist das gar nicht so sicher zu sagen, dass das das ist. Aber jedenfalls, Radak greift auf das hier zurück, und in der Linie stehen dann auch andere Ausleger, die auch wirklich von dem heiligen Samen, der sich nicht mit unheiligem Samen vermischen soll, sprechen. Das ist vielleicht die radikalste Auslegung, die radikalste antikanaanitische Auslegung. Chiskuni hat eigentlich die Auslegung, die mir persönlich eigentlich am sympathischsten ist. Denn sie werden über mich sagen, durch Erbe und Geschenke ist er ins Land gekommen. Darum will ich es nicht, sondern durch den Heiligen gepriesen sei er, der es mir zum Besitz gibt. Also es geht gar nicht um die Frage, ob das passende Schwiegertöchter sind, sondern es geht darum, dass Abraham sagen will, die Gabe des Landes soll Geschenk Gottes bleiben und nicht dadurch kommen, dass wir sozusagen einheiraten in die Besitzer des Landes und man dann sagen könnte, ja, als Eingeheiratete habt ihr jetzt das Recht daran. Und für diese Erklärung spricht auch sicher, dass Abraham und Isaak und eigentlich auch Jakob ja dauernd als die Fremden dargestellt werden. Wir hatten ja auch in Genesis 15 schon die Ankündigung Gottes an Abraham gehört, deine Nachkommen werden 4 Generationen Fremde sein in einem Land, das ihnen nicht gehört. Also dieses Fremdsein der Erzeltern ist offensichtlich ein ganz wichtiges theologisches Argument. Und wenn Chiskuni also hier die Frage der kanaanitischen Schwiegertöchter damit versucht zu lösen, geht er sicher auf einen wichtigen Punkt, eben dieses fremde Bleiben bestehen zu lassen. Sforno schreibt, und da es in seinem Land keine passende Frau für seinen Sohn gab, war er genötigt, in ein anderes Land zu schicken. Das klingt nicht so, dass die Kanaaniterinnen per se, per Abstammung oder was auch immer ungeeignet sind, sondern die de facto vorhandenen Frauen war halt keine passende, und deswegen blieb ihm nichts anderes übrig, als sie woanders zu suchen. Dann haben wir einen Theologen des 19. Jahrhunderts, auch ein Italiener, Chadal, Rabbi Shmuel David Luzzatto, den man durchaus auch als Vertreter der jüdischen Aufklärung ansehen kann. Er argumentiert, denn wenn er sich mit ihnen verschwägert hätte, hätte Israel den Kanaaniter nicht mehr aus seinem Land vertreiben können, nachdem sie Brüder geworden waren. So wie es keinen Krieg mit Moab, Ammon und Edom provozieren darf. Also Moab und Ammon, die beiden Söhne der Töchter Lots, die Verwandte sind, und Edom, die Nachkommen Esaus, des Zwillingsbruders Jakobs, den wir ja im nächsten Wochenabschnitt zum ersten Mal begegnen werden. Und es war auch eine der Absichten der Tora bei der ausführlichen Erzählung dieser Geschichte, Israel von Verschwägerung mit den Kanaanitern fernzuhalten. Also damit geht Chadal auch auf diese wirklich sehr merkwürdige Erscheinung ein, dass ausgerechnet die Brautwerbung, wo man ja sagen könnte, ist nicht die allerwichtigste, in Details zumindest nicht die allerwichtigste Geschichte, die wird im längsten Kapitel des Buches und auch zweimal erzählt. Also einmal, wie sie geschieht, und dann, wie der Knecht sie erzählt. Und das ist auch eine Frage, die man immer wieder stellt. Warum braucht man das doppelt? Und das versucht also auch hier zu erklären. Das ist eigentlich eine sehr rationale Erklärung zu sagen, das Land ist ja Abraham versprochen worden. Und das ist zwar noch nicht eindeutig so gesagt worden, aber das wird es in späteren Texten kommen, wo das eindeutig gesagt wird, dann werden ja wohl die Kanaaniter vertrieben werden. Und wie kann er sie vertreiben, wenn sie mit ihm verwandt sind? Das wird einfach nicht mehr funktionieren dann. Also schon eine durchaus logische Argumentation. Und dann haben wir wieder die beiden deutschen Rabbiner, die ich ja auch schon mal gebracht hatte, Samson Raphael Hirsch. Zwischen einer Tochter Kanaans und einem Sohn Abrahams ist die geistliche und sittliche Kluft eine so große, dass sie nie und nimmer zueinander passen. Der Einfluss einer kanaanitischen Frau auf meinen Sohn wird aber ein umso größerer sein, als, Zitat vom Vers wieder, ich mitten unter dem Kanaani wohne. Somit nicht nur die Frau, sondern die ganze Verwandtschaft und Bekanntschaft ihren Einfluss geltend machen würden. Also im zweiten Teil haben wir wirklich eine ganz neue Argumentation, die im Grunde genommen sagt, die eigentlich auch vielleicht ein bisschen in die Richtung von Sforno geht, wenn mein Sohn eine Kanaaniterin heiratet, dann kommt die ganze Familie gleich mit rein und kann natürlich viel mehr Einfluss ausüben, während wenn die Frau von woanders her geholt wird, sie im Grunde genommen alleine dasteht und ihre Einflussmöglichkeiten auch geringer ist. Und ansonsten geht aber Simon Raphael Hirsch schon auch in die, ein bisschen in die Richtung, die Radak gewählt hatte, eben zu sagen, diese beiden Völker passen nicht zusammen. Und er sieht das also jetzt nicht als eine biologische Sache und er spricht auch nicht von dem Fluch, aber es geht ihm um die geistliche und sittliche Kluft. Ohne dass er jetzt hier an dieser Stelle davon genau spricht, was gemeint ist. Vielleicht kann man das ein bisschen besser verstehen, wenn wir uns jetzt auch noch die Erklärung von Benno Jakob ansehen, der auch einige Erklärungen zusammenfasst und dann seine eigene bringt. Der letzte Grund, warum die Erzväter ebenso wie das mosaische Gesetz die Ehe mit Kanaanitern perhorrezieren, ist weder, und damit zitiert er einen protestantischen Exegeten Holzinger, die Sorge um die Reinheit des Blutes, ein Begriff, den das Hebräische gar nicht kennt, noch die Erhaltung des Besitzstandes, da sie ihn im Gegenteil dadurch gesichert und gemehrt hätten, noch, Luzzatto, damit Israel freie Hand in der Besitznahme des Landes habe. Noch der falsche Glaube, denn auch die Verwandten Abrahams, mit denen er sich verschwägert, dienten fremden Göttern, sondern die sich aus ihm ergebenden unsittlichen Konsequenzen. Das eine natürlich, dass Benno Jakob hier gegen die Reinheit des Blutes geht, ist natürlich bei einem Rabbiner, der 1934 schreibt, ja, keine überraschende Sache, sich davon abzusetzen, zu sagen, wir haben keine Blutlehre, wie sie die Nazis haben. Da werde ich vermutlich auch noch mal nachher, wenn es um Tamar gehen wird, da bringt Benno Jakob nämlich auch diesen Gedanken der Reinheit des Blutes. Und er da eben sagt, das ist ein völlig unjüdischer Gedanke, wobei er hätte es ja auch anders machen können. Er hätte sozusagen der Nazi-Idee vom reinen Blut die umgekehrte Konzeption gegenüberstellen können und zu sagen, das wirkliche reine Blut ist halt das jüdische Blut. Aber anstatt sozusagen dasselbe sich anzuziehen, geht er grundsätzlich dagegen und sagt, Reinheit des Blutes gibt es bei uns nicht, solchen Begriff. Dann greift er ein Argument auf, wo er nicht zitiert, von wem er das genommen hat, nämlich die Erhaltung des Besitzstandes. Das wäre eigentlich das Gegenteil von Chisconi, sozusagen, dass nicht zu sagen, dass der Besitz Abrahams gefährdet ist, wenn sein Sohn eine Kanaaniterin heiratet, sondern im Gegenteil. Damit wird er ja Teil der Landesbewohner und kann er nicht viel sicherer sein, dass sein Besitz erhalten bleibt. Dann zitiert er Luzzatto, Chadal, den wir gerade hatten. Und dann bringt er auch noch ein Argument, das er eigentlich wirklich auch eigentlich dagegen spricht, warum die Kanaaniterin unpassend ist, dass eben auch von den Verwandten Abrahams gesagt wird, dass sie fremden Göttern gedient haben. Das wird in Josua 24, 2 ganz eindeutig gesagt. Und auch in Genesis 31 gibt es die Passage mit den Teraphim, die Rachel mitnimmt. Es scheint durchaus, dass die Verwandtschaft Abrahams auch Göttern dient. Also die Alternative ist nicht götzendienerische Kanaaniterinnen und monotheistische Verwandte, sondern keiner von denen glaubt an Abrahams Gott. Also das ist nicht ausreichender Grund. Sondern eben Benno Jakob benutzt dasselbe Wort unsittlich, wie es auch Samson Raphael Hirsch getan hat. Und er verweist dazu auf Deuteronomium 12, 31, was wir uns vielleicht gerade kurz ansehen. Da heißt es, wenn du dem Herrn, deinem Gott, dienst, sollst du nicht das Gleiche tun wie sie, die Kanaaniter. Denn sie haben, wenn sie ihren Göttern dienten, alle Gräuel begangen, die der Herr hasst. Sie haben sogar ihre Söhne und Töchter im Feuer verbrannt, wenn sie ihren Göttern dienten. Das wäre genau das Moloch-Opfer, das ich vorhin angesprochen habe. Und das ist also das, was Benno Jakob als die Unsittlichkeit der Kanaaniter beschreibt, also Dinge, die im Deuteronomium erwähnt werden. Bei Samson Raphael Hirsch, der ja nicht eindeutig sagt, wo er, zumindest nicht an dieser Stelle, wo er die Unsittlichkeit der Kanaaniter her hat, könnte ich auch an Levitikus dabei denken, wo nämlich die ganzen Verbote der Inzest-Ehen oder Inzest-Beziehungen kommen. Da heißt es dann nämlich in Levitikus 18,3, ihr sollt nicht tun, was man in Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt. Ihr sollt nicht tun, was man in Kanaan tut, wohin ich euch führe. Und am Ende des Kapitels heißt es dann, nachdem alle diese Unzuchtverbrechen geschildert werden, in Levitikus 18,27, denn all diese Gräueltaten haben die Leute begangen, die vor euch im Land waren. Und so wurde das Land unrein. Wird es etwa euch, wenn ihr es verunreinigt, nicht ebenso ausspeien, wie es die Nationen vor euch ausgespähen hat? Ja, und es ist vielleicht auch für zwei Rabbiner, die ja wirklich dem Bürgertum der Kaiserzeit und der Weimarer Republik entstammten, ist vielleicht gar nicht so überraschend, dass gerade der Begriff Sittlichkeit für sie ganz zentral ist und sie also die Bibelverse, die in die Richtung gehen könnten, nehmen. Also wir sehen schon, es gibt durchaus unterschiedliche Erklärungen dafür, was vielleicht auch zeigt, wie schwierig das Ganze im Grunde genommen ist und dass man auf jeden Fall nicht die Blutlehre, wie es Benno Jakob sagt, oder vielleicht auch nicht die Verfluchung der Kanaaniter, wie sie Radak vorschlägt, dass das jedenfalls keine notwendigen Interpretationen gibt, sondern dass es noch einige andere Möglichkeiten dazu gibt. Ja, dazu Kommentare, Anmerkungen. Es sind sicher Themen, die in christlicher Auslegung, weil sie weniger relevant sind, weniger behandelt werden. Aber hier in Israel haben die wirklich einen sehr aktuellen Hintergrund, alle diese Dinge.
Frau Tönnissen.
Ismael in der Wüste verlassen, wo sie ja zum Glück überlebt haben, aber sozusagen sie bleiben getrennt von Abraham. Und dann heißt es ja eben, wo als Isaak kommt und Rebekka begegnet, in Genesis 24, 62 heißt es, und Isaak kam von Be'er Lachai Ro'i. Und das ist genau der Name, den Hagar dem Brunnen gegeben hat, der sich ihr aufgetan hatte. Und da schreibt jetzt Rashi, und er stützt sich damit auch schon auf Midrashim, er war gegangen, um Hagar zu seinem Vater Abraham zu bringen, dass er sie heirate. Das ist im Grunde genommen, wir hatten ja gesehen, Abraham wollte ja Hagar gar nicht vertreiben. Es war Sarah, die gesagt hat, ich will nicht, dass die beiden Söhne zusammen aufwachsen. Und das im Grunde genommen jetzt nach dem Tod Sarahs Isaak die Versöhnung initiiert und von daher Hagar holt, damit sie jetzt die Frau seines Vaters wird. Und dann haben wir ja die wirklich sehr merkwürdige Geschichte, dass Abraham sozusagen in höchstem Alter kurz vor dem Tod nochmal heiratet und diese Frau eben Keturah heißt. Und auch da sagt Rashi, das ist Hagar. Und warum? Die Frage ist natürlich, warum hat sie einen anderen Namen? Und sie wird Keturah genannt, weil ihre Taten angenehm wie Weihrauch sind. Weihrauch ist Ktoret, also da steht das Wort Keturah drin. Und, das ist auch eine interessante Erklärung, die sprachliche Ableitung hinkt ein bisschen, und weil sie ihre Öffnung, also ihre Scheide im Grunde genommen, zusammenband, denn sie hatte seit dem Tag, an dem sie Abraham verließ, mit keinem Mann Geschlechtsverkehr. Also auch zu sagen, dass Hagar in gewisser Weise Abraham treu geblieben ist und nichts von einem anderen Mann wissen wollte. Und wir hatten ja auch schon beim vorletzten Mal gesehen, dass es durchaus unterschiedliche Sichtweisen von Hagar gibt. Und wenn sie hier als eine deren Taten angenehm wie Weihrauch sind genannt wird, ist das sicher auch noch mal einer der positiven Texte über Hagar. Und eben soll hier auch als weiterer Beleg dienen, dass Abraham Hagar wieder als seine Frau genommen hat. Und dass solche Bindungen hier gezogen werden, das macht die rabbinische Auslegung gerne, wenn plötzlich eine Figur auftaucht, wie eben die Ketura, von der nicht klar ist, wo sie herkommt, wo wir nicht woher, nicht aus welcher Familie, dann geht man nicht immer davon aus, das ist jemand, der schon vorher erwähnt wurde, der jetzt aus irgendeinem Grunde mit anderem Namen genannt wird. Auf die Weise kommt das also zustande und so sehen wir, wie eigentlich die rabbinische Auslegung versucht, der Geschichte von Hagar ein versöhnliches Ende zu geben. Und was ihren Sohn Ismael angeht, passt dazu auch, dass es dann ja beim Begräbnis Abrahams heißt, und Isaak und Ismael begruben Abraham, dass die beiden Söhne gemeinsam Abraham begraben, wo dann schon auch die Interpretation Wert darauf legt, dass Isaak, obwohl er ja der Zweitgeborene ist, an erster Stelle genannt wird, was dann auch oft so ausgelegt wird, zu sagen, Ismael hat anerkannt, dass der Hauptsegen auf Isaak liegt. Aber auf jeden Fall, die beiden Söhne haben sich versöhnt und begraben ihren Vater gemeinsam. Also auch in dem Sinne, durch einige Anspielungen im Text kann man vielleicht sagen, dass der Kreis von Hagar, von der wir ja auch weiter nichts mehr hören werden, und Ismael sich schließt. Ja, Gabriele.